viel Gewinn machen. Und ich habe tatsächlich heute Morgen schon mich drüber unterhalten einmal, dass da mir jemand sagte, also bei aller Liebe, aber das klingt ja nicht sehr christlich, viel Gewinn machen. Ja, das ist nichts, was man irgendwo, weiß nicht, mit einem christlichen Hintergedanken irgendwie verbindet, sondern viel Gewinn machen, das klingt vielleicht nach Wahlkampfplakat oder Aktionärsversammlung oder sowas, irgendwie nicht sehr christlich vielleicht sogar, möglicherweise. Was hat es damit auf sich? Bevor wir uns den Text ansehen, um den es hier gehen sollte, Johannes 15, ganz kurz zum Hintergrund. Im Johannesevangelium lesen wir sieben sogenannte Ich Bin-Worte von Jesus. Also wo Jesus anfängt mit Ich Bin. Eine sehr bekannt, das Brot, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was er jedes Mal macht, ist tatsächlich die Leute herauszufordern, die ihm zuhören, zu sagen, bisher dachtet ihr, hier wäre zum Beispiel Nahrung. Bisher dachtet ihr, hier wäre Licht und Orientierung. Aber, und dann lenkt er den Blick auf sich und sagt, Leute, ich bin es. Und er lenkt sich immer, er stellt sich in die Mitte und sagt, Leute, schaut auf mich. Es geht um mich. Und das tut er auch hier und fordert tatsächlich uns auf eine Weise heraus, wie das manche vielleicht gar nicht so oft gewohnt sind, wenn er davon spricht, dass er der wahre Weinstock ist. Ein, ich finde, sehr, sehr spannender Text. Auch jetzt in der Vorbereitung nochmal kann man sagen, oha, damit hat er bestimmt einige herausgefordert. Ich würde gerne mal zum Anfang der Predigt beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen, müsst ihr aber nicht. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist für uns viel, viel mehr als nur Text und Buchstaben und was man lesen kann, ein Buch. Dein Wort ist das, wo du dich selbst offenbarst für uns. Denn du möchtest, dass wir dich kennen. Du möchtest, dass wir Wahrheit haben und wir wollen offene Herzen haben für das, was du uns sagen möchtest durch diesen Text. Wir danken dir, Jesus, dass du derjenige bist, der uns einlädt zur Gemeinschaft mit sich, auch hier in diesem Gottesdienst. Wir danken dir, Herr. Amen. Amen. Ja, wir schauen uns das mal an, Johannes 15 und ab Vers 1 bis Vers 8 tatsächlich. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden seid und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Manche Übersetzungen sagen, euch als meine Jünger erweist. Was einen hier so, finde ich, manchmal auf den falschen Fuß erwischen kann, zugegebenermaßen, und was so einen überraschen kann, ist dies. Es klingt so, als ob Frucht bringen nicht nur so ein netter Nebeneffekt wäre von Christsein, von Jesus nachfolgen, sondern als ob das ganz in der Mitte, im Zentrum dessen stehen würde, worum es geht, wenn man Jesus nachfolgt. Und da muss sich jetzt niemand melden und muss auch keiner irgendwie dem Nachbarn mit dem Ellbogen in die Rippen stoßen oder sowas, sondern ich weiß aus vielen Gesprächen, dass nicht wenige Christen eigentlich, würden sie nicht laut sagen, aber so der Meinung sind, im Grunde genommen geht es doch beim Christsein darum, dass sie in den Himmel kommen. Und wenn das sozusagen abgehakt werden kann, ist ja eigentlich alles gut. Manche sind noch vorsichtiger und sagen, eigentlich geht es doch darum, dass ich nur nicht in die Hölle komme. Und wenn ich das abhaken kann, okay, dann ist alles gut, muss ich mir keine Sorgen machen. Und dann ist das Ziel erreicht. Wenn Gott noch durch mich, durch mein Leben Frucht, irgendwas bewirken kann, Frucht bringen kann, schön und gut, aber naja, dafür gibt es vielleicht spezielle Leute und sind einige ein bisschen mehr zu herausgefordert und berufen, aber soweit Hauptsache, wie gesagt, ne, Ende gut, alles gut, hätte ich fast so flapsig gesagt. Und ich will das gar nicht so albern machen, denn ganz im Ernst, natürlich, wenn wir über Himmel und Hölle reden, da reden wir über etwas, was kaum ernster sein könnte. Da geht es um Ewigkeit. Das will ich nicht irgendwie abtun. Aber ich möchte so ein bisschen das Denken mal hinterfragen, was vielleicht manche, und wenn es auch nur in Spuren ist, so haben. Wenn Jesus diesen Text hier erzählt, ich bin der Weinstock, dann scheint er sehr stark in das Zentrum der Nachfolge, also unseres Lebens als Christen zu stellen. Leute, ihr seid berufen, um Frucht zu bringen. Und nicht nur Frucht, sondern viel Frucht bringen. Und das Fruchtbringen ist ein ganz entscheidender, zentraler Teil von Jesus Nachfolgen, von zu ihm gehören, mit ihm verbunden sein. Ich kann verstehen, wenn jetzt einige sagen, okay, Sonntag bitte nicht auch noch. Ich habe schon genug Druck, Montag bis Freitag oder wie auch immer wir arbeiten oder zur Schule gehen oder zur Uni gehen. Also Druck ist etwas, was mein Leben irgendwie so beschreibt, Erwartungen, die an mich herangetragen werden, Stress. So, und jetzt, ich hatte gehofft, ich hatte auch gedacht, Gott wäre jemand, der nicht auch noch Stress auf mich legt. Und dann wird von Frucht geredet, irgendwie sowas. Das klingt irgendwie nicht sehr schön. Nach dem Motto, wer keine Leistung bringt, der fällt dann irgendwie durch, der wird gefeuert. Vielleicht sogar so wie hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es geht durchaus um Frucht bringen und sogar auch um viel Frucht bringen. Und deshalb möchte ich mal ganz kurz ein paar kurze Beobachtungen vorwegstellen, sodass wir vielleicht überhaupt eine Chance haben, uns auf diesen Text einzulassen. Wenn wir der Meinung sind, das klingt ein bisschen komisch. Ja? Also Beobachtungen, die uns zeigen, was hier gesagt wird über Weingärtner und Rebe und uns und so weiter. Und ist was ganz anderes als mein Chef und ich. Oder wie gesagt, du und dein Chef oder dein Lehrer oder was auch immer. Was man erst hier sieht, woher kommt die Leistungsfähigkeit? Woher kommt jede Fähigkeit, hier was zu bewirken, Frucht hervorzubringen? Woher kommt das? Kommt nicht aus einer tollen Ausbildung? Kommt die nicht daher, dass man irgendwie mit guten Noten irgendwo hingekommen ist, sondern kommt einzig und allein durch die Verbindung mit Jesus und aus nichts anderem. Es geht nicht um Anstrengung, es geht nicht um Expertise, es geht nicht um viel bemüht, als Erster da gewesen, als Letzter gegangen, sondern es geht nur um die Verbindung mit Jesus, die der Garant ist und die Voraussetzung für Frucht bringen. Zweite kurze Beobachtung, wo man sagt, okay, das ist tatsächlich hier anders als vielleicht wo sonst in der Welt. Bleiben wir beim Arbeitsbild. Ein Chef, wenn ein Chef jemanden anstellt, dann stellt er den an, weil er es nicht ohne ihn kann. Kein Chef, egal wie toll, egal wie kompetent, kriegt es hin, den Laden alleine zu schmeißen. Die Angestellten sind dazu da, das zu tun, was der Chef nicht tun kann, auch wenn er es alleine nicht tun kann. Er ist angewiesen auf die anderen. Dieser Weingärtner ist nicht angewiesen auf uns. Gott ist in irgendeiner Form nicht, also in keiner Form angewiesen darauf, dass wir was tun. Wenn er wollte, könnte er mit einem Wort das Universum erschaffen und hat es getan. Wenn er wollte, könnte er ganz anders. Und trotzdem sagt er, ich möchte euch mit einbeziehen in mein Werk, in meinen Plan, in meine Vision. Ich möchte durch euch Frucht bringen. Das heißt also, wir reden von was ganz anderem als einem normalen weltlichen Chef, Angestellten, Verhältnissen und so weiter. Und jede Art von Druck oder Erinnerung oder Assoziation, bitte lasst uns die außen vor lassen. Die haben hier nichts verloren. Stell dir mal vor, Jesus oder du wärst dabei und Jesus sagt sowas wie, pass mal auf, ich habe eine Geschichte. In der Geschichte kommt vor ein Weinberg, ein Weingärtner und Reben und was anderes. Und es wird eine Geschichte erzählt. Und die Zuhörer und wir vielleicht auch, versetzen uns automatisch erstmal in so eine Situation, dass wir fragen, wo bin ich in der Geschichte? Wie identifiziere ich mich jetzt? Wer bin ich in der Geschichte? Was willst du mir sagen? Was Jesus hier tut, ist, glaube ich, manche herauszufordern, die als allererstes erstmal sagen, wahrscheinlich bin ich hier der Weingärtner. Wahrscheinlich bin ich derjenige, der irgendwas tun muss, was anbauen muss, was ernten muss, was bewässern muss, was pflegen muss, damit am Ende was passiert. Jesus sagt, nee, darum geht's gar nicht. Du bist in einer ganz anderen Rolle hier. Löst dich mal von der Idee, dass es sich alles um dich dreht. Löst dich mal von dieser Idee, dass du im Mittelpunkt der ganzen Geschichte bist oder der ganzen Welt. Es geht nicht um dich, es geht um Gott hier. der etwas auf dem Herzen hat, der einen Plan hat, eine Vision hat und der dich dazu einlädt, dabei zu sein. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist viel, viel größer als das, was du vielleicht hast. Wenn du sagst, oder wenn du denken würdest, ich bin hier der Weingärtner, ich will was bewirken mit meinem Leben, ich will was bewirken, was sind meine Ziele und so weiter. Egal, was diese Ziele sind, die sind kleiner als das, was Gott auf dem Herzen hat. Sie sind winzig. Gott selbst sagt zu dir und zu mir, ich will dich in meinem Team haben. Bist du dabei? Machst du mit? Bist du dabei, auf meine Einladung zu reagieren? Und wenn du sagst, ja, ich bin dabei, dann denk dran, deine Frucht hängt nur von einer Sache ab, nicht von deinem Engagement, von deinem Wissen, sondern nur davon, ob du mit Christus verbunden bist oder nicht. Daran liegt es. Daran hängt es. Okay. Wie passiert das? Der nächste Schritt, wenn wir uns in diesen Text jetzt ein bisschen reinarbeiten, dann lesen wir so ein paar unangenehme Begriffe. Und mein zweiter Gedanke hier ist das ganze Stichwort zurückschneiden. Vers 2 gucken wir uns nochmal an. Da heißt es, er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Nur kurz im Hintergrund, wenn man liest Beschneidung oder das hört, es geht hier nicht um Beschneidung als Bundesmerkmal, auch das kennen wir ja aus dem Alten Testament, das ist hier nicht gemeint, sondern wirklich, wir müssen hier denken an Pflanzen beschneiden, so wie im Galabau. Hier geht es darum, wie arbeitet ein guter Gärtner sozusagen. Hier werden Zweige beschnitten, einerseits die keine Frucht bringen, aber komischerweise auch die, die Frucht bringen. Ist euch das aufgefallen? Dass also eigentlich fast das Gleiche getan wird mit zwei unterschiedlichen Situationen. An der Oberfläche könnte man denken, Moment mal, hier wird rumgeschnibbelt, da wird rumgeschnibbelt, wo ist der Unterschied? Sieht es nicht fast gleich aus? Und ich glaube, wo das aufs Leben trifft, ist durchaus, wenn wir das Gefühl haben, Gott arbeitet an uns, Gott schneidet an uns herum und wir fragen uns, was heißt das jetzt? Heißt das, dass ich hier irgendwie ein toter Ast bin? Dass irgendwie was abgeschnitten werden muss, weil es nicht in Ordnung ist? Oder heißt das, dass Gott an mir schneidet, weil ich mehr Frucht bringen soll? Es kann sich an der Oberfläche vielleicht gleich oder ähnlich anfühlen. Es kann sogar ähnlich aussehen. Aber es ist nicht das Gleiche. Weil man fühlt man sich so, als ob das Leben einfach kurz und klein schneidet. Aber das gehört dazu. Gerade auch, wenn Gott dazu arbeitet, hinarbeitet, dass er mehr Frucht aus uns herausholen will. Kurze Illustration. Und nicht nur, weil wir haben Amy gerade da und die jetzt eine Erfahrung gemacht hat in Kanada und auch mit Schule und so weiter. Vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, war ich in einer ähnlichen Situation, auch in Kanada, mit einer Missionsorganisation, das wissen einige von euch, und Jugend an der Mission. Und was man, das Problem ist natürlich das, du bist jung, irgendwie Anfang 20 und sagst, komm, egal, wir retten die Welt, gib mir ein Zelt, das reicht für ein halbes Jahr und irgendwie ein Knäckebrot oder so, kein Problem. Hartes Leben, alles gut. Aber irgendwann fällt dann doch auf, eigentlich ist mein Portemonnaie auch leer und schwierig, man muss mal jobben. So, was hatten wir damals gemacht? Wir hatten uns umgeguckt. Und wir suchten nach Jobs, was gar nicht so einfach war, wenn man dort lebte und man hat nicht unbedingt Arbeitserlaubnis, aber man konnte, das war halt, da wo wir waren, sehr stark landwirtschaftliches Gelände und man konnte dann problemlos und auch legal den Bauern da helfen. So, und nun war das damals, es waren die 90er, da war Balkankrieg in der Zeit. Und der Balkankrieg hat dafür gesorgt, dabei getragen, dass ein Riesengelände, was anscheinend, habe ich damals erfahren, das größte Himbeeranbaugebiet der Welt war, irgendwo, ich weiß nicht wo, auf dem Balkan, ist zerstört worden. Und nun war das größte der Welt dort, wo wir gelebt haben. Und die Leute brauchten unbedingt Arbeiter auf dem Feld. Und so wunderbar, wir standen bereit, alles klar, ab ins Himbeerfeld. Und es waren also kilometerweit Himbeerfelder und Himbeer, wunderbar. Wie geht Himbeeren pflegen? Hatten keiner von uns eine Ahnung gehabt, geht ganz leicht, sagte der Bauer, pass auf, wir machen Folgendes. Ich erkläre es euch einmal, wir gehen dahin. Himbeersträucher sehen ja ungefähr so aus, die wachsen vielleicht so 1,50 Meter. Und dann müssen die irgendwie hoch, weil die sind schlabberig, die können sie nicht von selbst hochhalten. Da werden dann irgendwie so Schnüre gespannt, ungefähr in der Höhe. Ganz lange Leinen und Furchen, so, und dann ist der Herbst kommt, die alte Pflanze ist fertig, abgeerntet, und dann verdorrt die alte Pflanze, sagen wir mal, sieht aus wie so eine Krake, so 5, 6, 7, 8 so braune Äste, ziemlich hässlich und schlabberig, liegen auf dem Boden rum den ganzen Winter lang. Irgendwann im Frühjahr wächst die neue Pflanze. Direkt dazwischen. Und du hast so ein paar braune und so ein paar grüne Triebe da. Was muss man jetzt machen? Man muss jetzt die braunen, die alten abschnibbeln und dafür die neuen, ganz wichtig, hochbinden an diese Schnüre, festknoten. Zwei Probleme dabei. Erstens, Himbeeren haben Dorn. Zweitens, man kann keine Knoten machen zum Festbinden mit Handschuhen an. Also ohne Handschuhe. Trotz Dorn. Unsere Hände sahen nach einigen Wochen aus wie Streuselkuchen. Ganz, ganz schrecklich. Überall zerkratzt, geschwollen zum Teil. Es hat wirklich wehgetan. Es war schmerzhaft. Aber natürlich, wir haben irgendwie $8 verdient dabei oder sowas. Egal. Es war halt eine wilde Zeit. Egal. Was habe ich gelernt dabei? Das Erste, was ich gelernt habe, ist, man muss also, aus eigener Erfahrung, man muss schneiden, um Wachstum zu ermöglichen. Hätte man das nicht weggeschnibbelt, diese alten Pflanzen, dann wäre irgendwie nur sehr wenig dabei rausgekommen, den neuen, und vielleicht auch irgendwann ein Jahr später gar nichts mehr. Du musst das Alte wegschneiden. Das gehört dazu, wenn du Wachstum ermöglichen willst. Was Zweites ist mir damals noch fast wichtiger geworden. Wer hat eigentlich die meisten Schmerzen gehabt dabei? Es war nicht die Pflanze. Es waren noch nicht mal die braunen, komischen Äste da. Es war ich. Also derjenige, der hier die Pflanze beschneidet. Derjenige, der sich in die Dornen reinwagt. Und ganz ähnlich auch geistlich gesehen. Ja, wenn Gott zur Schere greift und anfängt zu schnibbeln, dann merken wir schon mal was davon. Aber die größten Dornen hat er sich selbst aufgesetzt. Die größten Schmerzen hat Christus selbst gehabt. Wenn es darum geht, Frucht zu ermöglichen aus unserem Leben, irgendwas aus unserem Leben herauszuholen, Christus ist derjenige, der am meisten gelitten hat. Weder du noch ich, ganz egal, wie sehr du dich am Leiden fühlst dabei. Er ist derjenige, der vorausgeht. Er ist nicht derjenige, der sagt, komm, jetzt fangen wir mal an zu schnibbeln und einfach so mal gucken, sondern er weiß ganz genau, was es braucht, und er war bereit, selbst den Preis zu bezahlen. Jetzt ist die Frage, wäre ich bereit überhaupt, diese Idee zu teilen, mit der er in seinen Weinberg geht? Wenn er sagt, ich habe einen großen Plan. Ich möchte mein Reich bauen. Ich möchte, dass Menschen mich kennen, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte, dass euch alle einsetzen und mit in mein Team holen dazu. Seid ihr bereit, bearbeitet zu werden, sag ich mal, damit ihr mehr Frucht bringen könnt? Seid ihr bereit? Ja, eigentlich würde ich ja mit einem bequemen Leben vielleicht auch ganz angenehm unterwegs sein, aber Gott sagt, die Frage ist an euch sozusagen, seid ihr bereit, beschnitten zu werden? Oder geht es um andere Dinge, die mir wichtiger sind im Leben? Bin ich bereit zu sagen, das kostet, das würde es kosten, damit mehr Frucht herauskommt? Wäre ich dabei? Habe ich das Gleiche auf dem Herzen, was Gott auf dem Herzen hat? Teile ich sein gleiches Anliegen auf die gleiche Art und Weise wie er? Oder sagt er, ach Mensch, eigentlich wollte ich nur nicht in die Hölle. Das wäre schade. Weil darum geht es ihm nicht zuallererst. Ihm geht es darum zu sagen, ich habe was auf dem Herzen, ich möchte was bewirken. Ich möchte mein Reich bauen, ich möchte Menschen retten, ich möchte noch mehr rausholen aus der Hölle. Seid ihr dabei? Bist du dabei? Egal, was da vielleicht für abgeschnitten werden muss. Ist mir klar, dass das wert wäre. Gott hat einen Plan. Und etwas Größeres gibt es nicht. Ich weiß nicht, wozu ich noch sonst mein Leben aufbewahren möchte, wo ich sagen würde, ja, aber ich möchte lieber keine Piekser haben in meiner Hand, denn ich möchte ja noch... Nee, was soll da kommen? Was für ein größeres Ziel gibt es denn noch, als das, was Gott mir präsentiert? Was gibt es denn noch, auf das ich später mal irgendwann am Ende meines Lebens zurückschauen möchte und sagen möchte, dafür habe ich mein Leben eingesetzt, dafür habe ich meine Haut eingesetzt und mir die Piekser geholt, das war es alles wert. Ich war mit an Bord für das, was Gott getan hat. Da will ich dabei sein. So eine Haltung zu haben, okay Gott, fang an zu arbeiten an mir. Mein dritter Gedanke, wenn man noch ein bisschen mehr bohrt in das, wie geht das ganz genau? Wie soll das passieren, wenn jetzt Gott anfängt zu arbeiten in meinem Leben? Ich habe es mal dranbleiben genannt. Wie geht das? Also wie gesagt, der Gärtner, der Weinbauer, wie auch immer, der hat die ganze Arbeit, nicht die Pflanze, selbst wenn es um Schmerz geht. Und wir lesen nochmal ab Vers 4 die nächsten paar Verse. Da heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir abgetrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Ich habe es gegen Ende etwas mehr betont, um zu zeigen, welches Wort taucht hier andauernd auf. Bleiben. Bleiben. Bei all dem, wo Christus derjenige ist, der hier aktiv ist, und es ist nicht der Druck der Arbeit, der Leistung, der auf uns liegt, sondern er ist der Weinbauer, da ist doch diese eine Sache, die er uns sagt, wo er sagt, das müsst du tun, du sollst bleiben. Jetzt könnte man denken, na gut, das ist ja prima, bleiben mache ich gerne, bleiben kann nicht so schwierig sein, bleib auf dem Sofa, das geht, kriege ich hin, das ist viel leichter als steh auf, geh dorthin, beweg dich hier, mach dies und das, bleiben ist leicht. Hab ich gedacht, bis mir Folgendes passiert ist, liegt noch weiter zurück als die 90er, oh Schreck, ne, es war auch noch in den 90ern, ein Onkel von mir kauft sich ein Boot, eine Yacht und sagt, Mensch, ist auch doof, wenn ich der Einzige bin, der mit dieser Yacht fahren kann. Ich bräuchte noch jemanden, der zur Not das Ding steuern kann und darf, vielmehr darf, kann ist was anderes, aber darf. Also hat er mein Cousin, seinen Sohn und mich losgeschickt, macht einen Bootsschein und hat uns angemeldet in so einer Schule, wo wir dann irgendwie Sachen lernen, für Boot, wie man ein Boot fahren darf. Okay, angemeldet bei Captain Buhlheller in Hamburg. Captain, den gibt es tatsächlich, ich weiß nicht, ob er jetzt noch lebt, aber Captain Buhlheller hat eine Schule gehabt für Bootsscheine und wir haben also gelernt, wie man Knoten macht, wie man Flaggenkunde, also wie man, was heißt die Flagge, wann ist da, oh, Quarantäne, bleibt weg und wie orientiert man sich auf dem Gewässer und ich fand es sehr spannend tatsächlich, Navigation zu lernen, wie muss man Bojen lesen, wie kommt man mit so einer Seekarte von hier nach dort und was man nicht unbedingt gedacht hätte, ist, einfach nur auf Kurs zu bleiben, ist viel, viel schwieriger, als man dachte. Auf Kurs zu bleiben, ist nicht einfach nur zurücklehnen und nichts tun. Ich stelle nicht nur einfach irgendwo hier mein Steuerrad fest und dann geht's los, sondern durchaus ist es möglich, hier ist mein Steuerrad und 2 Stunden später bin ich wo ganz anders gelandet. Kein Problem, ganz genau. Denn es gibt Dinge, die an meinem Boot wirken, die ich unbedingt wahrnehme. Da ist ein bisschen Wind, da ist ein bisschen Strömung, da sind quasi irgendwie Walfische irgendwas. Keine Ahnung, sagt man gar nicht, ne? Walfisch. Auf jeden Fall, es gibt äußere Einwirkungen auf dieses Boot, die das Boot davon abhalten, auf Kurs zu bleiben. Bleiben ist Arbeit. Bleiben ist eine aktive Sache, die gemacht werden muss, weil die Umstände nicht mitspielen. Das gilt auch geistlich. Geistlich zu sagen, Mensch, ich bleibe einfach so, ich habe jetzt hier meinen Punkt, da bin ich und jetzt laufe ich einfach mal so weiter, das wird dich nicht unbedingt dorthin bringen. Es gibt äußere Einflüsse, die auf uns einwirken und die sowohl das Ansinnen, die Intention haben, als auch viel, viel Energie investieren, um dich abzubringen vom Kurs. Auf Kurs zu bleiben ist schwierig. Selbst mit Anker musst du noch mal gucken, bin ich noch da, wo ich eigentlich bleiben wollte? Selbst mit allen möglichen technischen Sachen musst du ab und zu noch mal gucken, bin ich noch da, wo ich eigentlich bleiben wollte oder bin ich irgendwo abgetrieben? Bleiben erfordert Arbeit. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich noch mal mir so einen Zweig von da draußen abschneide und ich den hier jetzt so hochhalte und sage, oder hätte Peter vielleicht geschimpft mit mir, wenn ich euch einen Zweig hier abbreche oder so. Aber dann hätte er gesagt, was würde passieren, wenn hier ein Zweig ist, der ist abgerissen vom Baum? Und was müsste mich bewirken? Was müssten wir tun, damit jetzt hier aus diesem Zweig noch ein Blatt wächst? Oder vielleicht so eine Frucht? Würde es helfen, wenn wir uns zusammentun und vielleicht weiß ich, für den Zweig beten? Würde es helfen, wenn wir fasten, wenn wir auf Knien fasten, was weiß ich wie? Keine Chance, das Ding ist tot. Das Ding ist getrennt von der einzigen Quelle, die Frucht hervorbringen kann. Das Ding ist nicht geblieben an dem Baum. Bleiben ist unterbrochen worden und damit ist jede Chance auf Frucht und auf Leben verloren gegangen. Geht nicht. Und zwar ganz egal, wie gut man es meint. Man kommt dann nicht mehr wieder hin zurück. Die Frage ist also, wie kriegen wir es hin, dass wir einfach nur bleiben? Und ich wiederhole nochmal den einen Vers von vorhin, den letzten, den ich gerade gelesen hatte. Vers 7. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Man kann noch, habe ich euch jetzt erspart, wenn man noch ein bisschen weiterliest, gibt es noch andere Punkte, die Jesus erwähnt in Bezug auf das Bleiben. Da geht es um Liebe, da geht es um seine Gebote und so weiter. Aber meine Frage ist, was tust du ganz konkret, damit du auf Kurs bleibst? Was für Dinge tust du, damit du verbunden bleibst mit dem Herrn? Damit du, wenn man beim Baumbild bleibt, damit dieser Lebenssaft da von Stamm von und so weiter bis hin in deinen Ast, in deine Blätter und so weiter fließt und du nicht vom Kurs abkommst. Gemischte Illustration, sorry. Was tust du? Für manche von uns ist es eine große Herausforderung, entsprechend Struktur zu haben im Leben. Wenn ich jetzt hier sage, also deine Worte oder meine Worte in dir bleiben, was tust du, dass Gottes Wort in dir bleibt? Passiert nicht von allein. Was tust du, damit Gott auf dich wirken kann? Dass Gottes Wort in dir Raum greifen kann? Von alleine passiert das nicht. Es gibt manche, ich weiß, die wachen morgens auf und haben einen absoluten Appetit auf Gebetszeit, mindestens 2 Stunden. Für manche von uns ist das schwieriger. Für manche von uns, da ist Zeit mit Gott, ob nun Gebet oder in Bibel, etwas, was man sich irgendwie planen muss, einarbeiten muss in den Tag. Aber es geht um ganz konkrete Schritte. Wie machen wir das, dass wir dranbleiben, auf Kurs bleiben und nicht vom Kurs abkommen? Und weil wir da alle anders sind, weil jeder von uns, nochmal zurück zum Bootbild, verschiedene Dinge hat, die an uns wirken. Beim einen ist es der Wind, bei dem anderen ist die Strömung, bei dem anderen sind es, wie gesagt, die Haifische irgendwas. Bei dem einen ist es, ich kriege es nicht hin mit der Struktur, bei dem anderen, ich kriege es nicht hin, mein ist da zu stressig oder hier oder was auch immer. Was hilft dir, damit du verbunden bleibst mit Christus, damit sein Wort in dir lebt?